Warum darf ich in einem Gottesdienst, in einer ganzen Serie, über mich und meine Identität nachdenken? Wir glauben, dass es ein extrem wichtiges Thema ist, gerade auch als Christ, sich die Frage, wer bin ich, zu stellen, weil Theologie, das heißt das, was du über Gott denkst und wie du deinen Glauben an ihn denkst, das hat ganz viel mit deiner Biografie, das heißt mit deiner Lebensgeschichte zu tun. Also Theologie und Biografie hängen ganz eng miteinander zusammen. Ich werde gleich ein paar Beispiele erzählen. Aber ich glaube, so als Kind denkt man erstmal, das, was man an theologischen Inhalten, wird natürlich nicht so genannt, aber an Gottesbild transportiert bekommt, das ist einfach so, wie jeder glaubt, der richtig glaubt. So, das also als Kind, das, was du über Gott weißt, denkst du in der Regel, jeder, der richtig an diesen Gott glaubt, denkt so wie ich. So ist halt die natürliche Art und Weise. Und dann merken wir irgendwann, möglicherweise im Nachhinein, dass wir von unseren Erfahrungen auf Gott geschlossen haben. Ich erzähle euch mal ein Beispiel von einer Autorin, die heißt Christina Brudek. Die erzählt, wie sie als Kind vor allem den behütenden, lieben Gott vor Augen hatte, der so die deutsche Kleinfamilie ernährt, sage ich mal. Sie ist dann zu einem FSJ nach Südafrika gegangen. Und ich zitiere sie jetzt. Auf einmal war Gott nicht mehr satt. Gott hatte Hunger. Gott war nicht mehr weiß. Gott bekam viele neue Eigenschaften. Gott war zu entdecken in den schwarzen, starken Müttern der Slums von Soweto. Unbestechlich, bedingungslos, treu, engagiert. Ich mochte die kosigen Gottesnamen meiner afrikanischen Freundinnen. Große Schwester, Lieblingsfreundin, alte, weiße Mama, weise, nicht weiße, Brunnenbauer in der Wüste, Land der Versöhnung, Bank, die die Schulden erlässt. Das heißt, sie erzählt, wie sie nach Südafrika geht und dort plötzlich durch die Erfahrungen, die sie da macht, ihr Gottesbild sich öffnet und sie plötzlich ganz neue Facetten bei Gott entdeckt. Und sie resümiert dann, dass ich reich bin und satt, prägt meinen Glauben. Dass ich im Westen aufgewachsen und zur Schule gegangen bin, prägt meinen Glauben. Dass ich gesund bin, laufen kann, dass ich Arbeit habe, das prägt meinen Glauben. Dass ich eine Frau bin, prägt meinen Glauben. Alles, was du in deinem Leben, wie du es erlebt hast, prägt deine Art, Gott zu sehen und deinen Glauben. Das heißt, von unserer Erfahrung her schließen wir auf Gott. Aber es gibt auch die andere Seite, dass wir von Gott, also dem, was wir über ihn wissen, auf die Deutung unserer Erfahrung schauen. Deutung unserer Erfahrung bedeutet auf das, wie ich meine Erfahrungen verstehe, kann ich auch von Gott her schauen. Ein anderes Beispiel dafür. Da erzählt jemand, als ich einmal als kleiner Junge vom Heuboden 2 Meter tief fiel und dicht neben einer senkrecht aufragenden Sense landete, hatte mich dies nicht sonderlich verwundert. Ich habe mich zwar wortlos betend bedankt, aber eigentlich betrachtete ich es als selbstverständlich, dass Gott zur Stelle war. Da ist jemand, der hat von Gott immer gehört, Gott beschützt dich und Gott ist zur Stelle. Und das ist ein Kind, das macht sich überhaupt keine Sorgen. Das kann direkt neben der Sense landen. Es ist völlig klar, für dieses Kind war überhaupt kein Problem, weil ist ja klar, dass Gott mich beschützt. Das heißt, hier schließt jemand von Gott auf die Art, wie er sein Leben wahrnimmt. Man könnte nicht nur von Erfahrungen sprechen, man könnte auch sagen, wenn du auch vielleicht in deiner Kindheit viel Ungerechtigkeit erlebt hast, dann ist Gerechtigkeit ein ganz großes Thema für dich und du wirst möglicherweise in der Bibel finden, dass Gerechtigkeit eigentlich Gott das allerwichtigste Thema von allen ist. Und du wirst andere Themen vielleicht nicht so deutlich sehen. Das heißt, das, was an Themen bei uns im Leben hochgekommen ist, das finden wir bei Gott irgendwie wieder. Das hängt ganz stark miteinander zusammen. Und da gibt es einen letzten Satz von diesem Jungen, der da fast auf die Sense gefallen ist. Der sagt dann im Nachhinein, die Frage, warum er mich überhaupt hat fallen lassen, stellte sich mir in diesem Moment nicht. Die stellt er sich im Nachhinein. Warum stellt er sich die im Nachhinein? Je älter man wird, normalerweise im jugendlichen Anfang, Erwachsenenalter, kommt diese Phase, in der man nach Stimmigkeit sucht. Das heißt, in der man nach Stimmigkeit von Erfahrungen und Gottesbild oder Theologie, sage ich mal, sucht. In der man möchte, dass das, was man über Gott gehört hat, zu dem passt, wie man ihn erfährt. Dass das, was man erfährt im Leben, zu dem Gottesbild passt. Und man sucht danach, dass die beiden Dinge stimmig gemacht werden. Also warum ist es wichtig, über Identität nachzudenken? Weil das, wie du dich selbst verstehst, was du erfahren hast, ganz viel auf das Gottesbild, das du hast, ausstrahlt. Und das Gottesbild wiederum auf die Art, wie du dich und dein Leben verstehst. Biografie und Identität und Gottesbild hängen ganz nah beieinander. Deswegen diese Serie Warum Ich?
Hallo ihr Lieben.
Hallo.
Ihr hört mich, super. Schön, dass ihr alle da seid. Genau, für die, die mich nicht kennen, ich bin Micha. Und während der Marco hier da so ein paar Heftchen durch die Reihen gibt, die für nachher noch ein bisschen interessant werden, oder vielleicht sage ich schon mal ganz kurz, worum es darum geht. Das ist ein Begleitungsheft für jetzt die Serie Identität, wo zu jeder Predigt zwei oder drei Seiten sozusagen zu gewidmet sind, wo dann von Predigt zu Predigt zu diesen Punkten, die da drin sind, drauf eingegangen wird. Entweder während der Predigt oder auch eine Sache, die einfach zum Anregen für dich persönlich ist, das zu Hause da nochmal durchzuschauen. Jetzt für die Predigt heute braucht ihr nur das Notizfeld gleich ganz kurz, weil... Mal gucken, ob das klappt. Ein Experiment mit euch machen. Und zwar nicht nur mit ein oder zwei, sondern mit euch allen zusammen. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Ich werde euch jetzt gleich zwei Situationen vorlesen von zwei verschiedenen Menschen. Was ich euch dann bitten will, ist in dieser Situation, die ich euch vorlese, darauf zu achten, was ihr fühlt in dem Moment. Es wird ein sehr kurzer Auszug nur sein. Ich sage, und dann sollt ihr beschreiben, was euch im allerersten Moment durch den Kopf geht. Zum Beispiel Wut, Ärger, Verständnis, Mitleid, Hilflosigkeit, Gleichgültigkeit. Irgendwie versucht es in ein Wort prägnant zu fassen. Genau, was fühlst du? Also, ich lese jetzt die erste Geschichte vor. Und dann, wie gesagt, achtet direkt, überlegt nicht lang, schreibt direkt auf. Genau. Steffi ist nun schon seit einem Jahr in der neuen Firma und fühlt sich wohl. Ihr Job macht ihr Spaß. Steffi ist eine Frohnatur, wie sie im Buche steht. Auch wenn sie mit ihrer lockeren und offenen Art nicht immer auf Gegenliebe stößt. Denn unangenehme Fragen oder auch Kritik sind für sie schnell ausgesprochen. Jetzt sitzt sie mit dir geknickt in einem Café und erzählt dir, dass sie ein ernstes Gespräch mit ihrem Vorgesetzten hatte, der sie abgemahnt hat, sich zurückzuhalten und andere nicht so zu verunsichern. Überlegt, was fühle ich? So, und jetzt die zweite Geschichte. Holger freut sich auf das bevorstehende Firmenfest und macht sich schon seit ein paar Tagen Gedanken, was er denn zum Wichteln besorgen soll. Einzige Vorgabe war kein Schrottwichteln und ein Wert bis ungefähr 20 Euro. Nach langem Grübeln entscheidet er sich am Ende für einen herrlichen Wein, über den er sich garantiert freuen würde. Er setzt sich hin und zelebriert das Verpacken des Weins, fügt noch einen lieben persönlichen Gruß zum Geschenk hinzu. Am Tag der Firmenfeier ist es dann soweit. Jeder zieht der Reihe nach ein Geschenk, ganz zum Schluss Holger. Er ist schon gespannt, was er bekommen wird. Doch als er als Letzter an der Reihe ist, ist kein Geschenk mehr übrig. Was fühlst du? So, ich hoffe, ihr habt jetzt für euch zwei griffig prägnante Begriffe. Schaut euch die nochmal an, weil jetzt will ich von euch im Abschluss davon wissen, was ist für euch schlimmer? Welche von den beiden Situationen empfindet ihr als schlimmer? Überlegt euch das auch kurz und dann werde ich jetzt gleich einmal für Steffi und einmal für Holger fragen und ich würde einfach nur bitten, kurz die Hand hochzuheben, wenn ihr das erste oder das zweite schlimmer findet, okay? Ich gebe euch noch einen kurzen Moment, um zu überlegen und dann frage ich. So, wer von euch empfindet die Situation von Steffi als schlimmer? Einfach mal die Hand heben. Okay, das sind einige. Dankeschön. Wer von euch empfindet die Situation 2 von Holger schlimmer? Ich würde mal sagen, das sind so 60-40. Auf jeden Fall super interessant. Nicht jeder empfindet an dieser Stelle gleich. Ist euch aufgefallen? Jetzt hätte ich einen Tusch gebraucht. Wenn er mal da. Genau. Das heißt, wir sitzen alle hier, aber wir haben dieselben Geschichten gehört, aber unterschiedlich empfunden. Will ich kurz darauf eingehen? Und zwar am Beispiel. Ja, da ist es. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen und lesen. Und zwar ist es orientiert am Bewusstseinsrad. Das ist so ein Schema, nach dem man sozusagen das menschliche Wahrnehmen und Handeln sozusagen untergliedern kann. Der Einfachheit halber würde ich jetzt erstmal annehmen, dass sozusagen die grundsätzliche Wahrnehmung, also wir sprechen hier von im ersten Punkt von Wahrnehmung, vom Wahrnehmen, das heißt von äußeren Impulsen in dem Fall, ich erzähle euch die Geschichte, ihr hört, was ich sage und ihr habt mich vielleicht dabei noch beobachtet, wie ich das vorlese, dass jetzt erstmal jeder für sich das gleich wahrgenommen hat. Das heißt, wir gehen einfach mal davon aus, da wollen wir jetzt nicht gucken, nimmt es jemand anders lauter, leiser war, weil er vielleicht ein Problem mit den Ohren hat. Genau, das heißt, an der Stelle, wo wir wahrnehmen, sind wir noch gleich. Das heißt, wir nehmen gleich wahr. Dann kommt es zum nächsten Schritt, dem Interpretieren. Interpretieren heißt, dass wir den eingehenden Reizen der objektiven Wahrnehmung am Anfang, werden wir von beeinflusst, von dieser Interpretation, und kommen dann zu einer Empfindung. Eine Empfindung ist jetzt das, was ich euch in der ersten Frage gefragt habe. Das heißt, was fühlt ihr in dem Moment? Was empfindet ihr? Und auf Grundlage dieser Empfindung trefft ihr dann eine Entscheidung. Und eine Entscheidung im letzten Zuge setzt sich dann letztlich oder manifestiert sich in eurem Handeln. Das heißt, den Punkt, den wir uns angeschaut haben, ist dieser rote Pfeil, nach der Interpretation hin zur Empfindung, weil wir an dieser Stelle eingesetzt haben, ich fühle und ich sage, okay, was ist für mich schlimmer, ist dann der nächste Schritt, ich habe dann schon eine Entscheidung getroffen. Aber wer merkt euch diesen Übergang vom Interpretieren zum Empfinden? Denn, das heißt, die Sache, die den Unterschied scheinbar macht, ist eben die Interpretation. Also was steckt dahinter? Auf welcher Grundlage interpretieren wir denn? Was hat das mit unserer Identität zu tun? Als erstes oder ein Punkt, der damit zusammenhängt, sind persönliche Erinnerungen oder Erlebnisse aus jüngerer oder ferner Vergangenheit. Zum Beispiel Holger. Vielleicht ging es einem von euch so, dass er selbst persönlich eine ähnliche Situation erlebt hat oder auch wie Steffi. Und jemand von euch ist eine frohe Natur und kann nachvollziehen, dass es für sie irgendwie vielleicht ein Schock ist, weil die damit einfach nicht gerechnet hat. Das heißt, ein Stück weit eine Identifikation mit einem von den Protagonisten, weswegen ihr eher zur einen oder eher zur anderen Seite tendiert. Das heißt, eure Erinnerungen oder eure Erlebnisse prägen euch an der Stelle. Das heißt, sie bedingen eure Interpretation Wahrnehmung. Diesen Punkt des Eingehens auf die eigenen Erlebnisse und Erinnerungen werden wir in der dritten Predigtreihe oder mit der Marco noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Ist ja jetzt nur ein Punkt hier. Ein weiterer Punkt, den wir noch haben, sind Prägungen, Werte durch ein soziales Umfeld wie Familie, Freunde, Schule oder auch in der Gemeinde. Man könnte zum Beispiel sagen, dass Holger ein stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden hat. Und beziehungsweise nicht Holger das Gerechtigkeitsempfinden, sondern dass ihr als die Betrachter ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden habt und deswegen es unglaublich ungerecht findet. Er nimmt sich die Zeit, denkt sich was Tolles aus und am Ende geht er leer aus. Andererseits, bei Steffi, findet es schlimm, vielleicht habt ihr einen hohen Wert Sicherheit. Und hier geht es darum, dass sie eine Abmahnung bekommen hat. Hier geht es um ihre Existenz, um ihre Arbeit, um ihren Arbeitsplatz. Und Sicherheit ist für euch vielleicht wichtiger als Gerechtigkeit. Und deswegen ist das ein Wert, der euch geprägt hat, weswegen ihr euch für Steffi entschieden habt. Genau. Und hier, oder was dieses Experiment letztlich zeigen soll, ist, dass unsere Wahrnehmung durch diesen Teil der Interpretation stark beeinflusst wird. Das heißt, das, was wir empfinden und was jeder für sich für persönliche Gefühle entwickelt, kann er nicht bewusst beeinflussen, weil die Interpretation an der Stelle schon automatisch im Hirn passiert. Das heißt, ihr nehmt einen Reiz wahr und das Gefühl ist schon eine Verknüpfung von Wahrnehmung und eigenen Erlebnissen, eigener Interpretation. An der Stelle macht der Marco weiter. Und zwar, was sind überhaupt Werte und was haben diese Werte mit meiner Identität eigentlich zu tun? Marco.
Ja, Michael. Micha.
Wirklich, Micha. Micha ohne El.
Ja. Ja, mein Bruder ist sogar Micha ohne El. Hast du das gewusst?
Nee, das wusste ich tatsächlich auch nicht.
Ist wirklich so. Deswegen hätte ich das eigentlich wissen müssen. Naja. Die Frage, die jetzt aufgekommen ist, warum reden wir über Werte, wenn wir über Identität reden? Was hat es miteinander zu tun? Werte, wenn ich das Wort gehört habe, hat es mich an Plakate von Parteien erinnert, die ich glücklicherweise gerade nicht sehe, weil ich die Plakate immer ein bisschen dämlich fand. Da stand nämlich sowas drauf wie mit Werten Politik machen. So, als ob die einen mit Werten Politik machen und die anderen eben ohne Werte. So als ob manche Menschen Werte hätten und andere nicht. Ich glaube, dass alle von uns Werte haben und dass wir von Werten angetrieben werden. Ich bin für ein breites Verständnis von Werten und ich möchte euch das kurz erklären. Werte beschreiben das, was für uns bedeutsam ist. Das heißt, hinter Werten steckt die Frage, welches Leben ist für uns lebenswert? Welches Leben ist lebenswert, erstrebenswert? Und die These, die ich hier mal in den Raum stellen möchte, ist, wer weiß, wer er ist, der weiß, was für ihn essentiell wichtig ist. Das heißt umgekehrt, wer weiß, was für ihn essentiell wichtig ist, also wertvoll, Wert hat, der weiß auch, wer er ist. Habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern kommt von einem kanadischen Philosophen, der heißt Charles Taylor. Und von dem möchte ich euch kurz was vorstellen. Der unterscheidet zwischen schwachen Wertungen und starken Wertungen. Und er sagt, die starken Wertungen sind die, durch die wir uns selbst verstehen können. Das heißt, anhand der starken Wertungen können wir herausfinden, was für eine Art von Mensch wir sein möchten. Also, er sagt, ich bin kurz verwirrt. Okay, ich habe da irgendwas auf meinem Skript verändert. Das habe ich mir nicht mehr gemerkt, aber ist egal. Also, er unterscheidet zwischen schwachen und starken Wertungen. Und er sagt, eine schwache Wertung, da unterscheiden wir nur, ob wir uns etwas wünschen oder gerade nicht wünschen. Das heißt, möglicherweise hätte ich gerne jetzt ein Stück Kuchen, komme aber in den Konflikt, dass ich gleichzeitig auch eigentlich gerne in den Park gehen möchte, weil die Sonne scheint. Und dann kann ich mir überlegen und abwägen, das sind zwei Wünsche. Wie bewerte ich? naja, ich könnte zuerst in die Sonne gehen, weil das Café hat später auch noch offen, dann könnte man das so aufschieben nach hinten, dass ich den einen Wunsch vorziehe und den anderen hinten dranhänge. Also das heißt, das sind die schwachen Wertungen, da ist das einzige Kriterium für die Entscheidung, was ich mir jetzt gerade mehr wünsche, die Wünschbarkeit sozusagen. Es gibt aber kein an sich besser oder schlechter, jetzt bei wann gehe ich jetzt Kuchen essen und wann die Sonne. Die Frage ist einfach, was wünsche ich mir gerade mehr? Bei starken Wertungen ist nicht die Wünschbarkeit das Kriterium, also das, was ich mir mehr wünsche, sondern starke Wertungen entfalten eine Sprache der Kontraste. Das heißt, sie fragen danach, was ist an sich edel oder was ist an sich gemein? Was ist an sich mutig, was ist an sich feige? Was ist umsichtig, was ist blind? Was ist an sich erstrebenswert? Ein Beispiel, man kann das Kuchenessen auf später aufschieben, weil man einen anderen Wunsch gerade mehr hat. Aber wenn man sagt, ich möchte eigentlich gerne ein mutiger Mensch sein, dann kann ich nicht sagen, ich habe gerade keine Zeit für feige sein, aber später vielleicht, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Also ich möchte an sich, wenn das ein Wert für mich ist, nicht feige sein. Deswegen kann ich diesen Wert nicht irgendwie aufschieben. Er ist an sich erstrebenswert. Das ist ein Konflikt, der tiefer geht bei den starken Wertungen. Er sagt, das, was für uns essentiell wichtig ist, das steckt in diesen starken Wertungen drin. Und wenn wir herausfinden, welche starken Wertungen wir anstreben, welcher Mensch wir sein möchten, dann kriegen wir ein Gefühl dafür, wer wir sind oder wer wir sein können. Deswegen reden wir zum Beispiel davon, wenn ein Freund von dir, der früher ganz viel Wert darauf gelegt hat, die Wahrheit zu sagen und mittlerweile da das nicht mehr so genau nimmt, weil er gemerkt hat, kommt anders besser durch, dass du zu diesem Menschen vielleicht irgendwann sagst, dass er nicht mehr der gleiche ist wie vorher, dass sich was in ihm und auch irgendwie an ihm verändert hat. Deswegen haben wir manchmal das Gefühl, uns selbst zu verlieren, wenn sich unsere Werte ändern oder in Frage gestellt werden. Dann kann das eine krasse Sinnkrise auslösen, weil wir dann nicht mehr wissen, wer wir sind. Also, nehmen wir mal an, dieser Taylor hat recht und starke Wertungen sagen viel über unsere Identität. Dann könnte man jetzt mal fragen, welche Werte sind denn in unserer momentanen Gesellschaft besonders prägend? Und die möchte ich euch kurz aufzählen. Ihr könnt ja mal in eurem Kopf durchgehen, was ihr da schätzen würdet. Ich bin immer noch bei der Philosophie von Taylor. Er sagt, dass universelle Achtung und Gerechtigkeit ein Wert ist, der unsere Gesellschaft stark prägt. Universelle Achtung heißt, dass wir den Anspruch in unserer Gesellschaft haben, alles gleich zu achten. Das heißt, alles darf gleichgültig sein und niemand diskriminiert werden. Ein zweiter Wert, der sehr stark in unserer Zeit ist, ist die Authentizität. Das heißt, die Treue sich selbst gegenüber. Sich selbst, seinem eigenen Wesen, was auch immer das ist, treu zu sein. Ein weiterer Wert, das Streben nach Selbstverwirklichung und expressiver Erfüllung. Expressiv heißt sich ausdrückender Erfüllung. Ideal, das Ideal der selbstbestimmten Freiheit und Autonomie. Autonomie heißt, ich selbst gebe mir mein Gesetz, also ich selbst entscheide, was ich möchte und was ich tue und was ich für richtig und was ich für falsch halte. Ich selbst bin bestimmt und keiner darf mir sagen, wie ich selbst zu sein habe. Das Ideal der Autonomie. Und einen letzten Wert, den er aufzählt, ist das Vermeiden von Leiden. Das ist an sich ein Wert, es zu vermeiden, zu leiden. Vielleicht sind das hier die Werte, die gerade unsere Zeit, die Spätmoderne oder Postmoderne, wie du es nennen möchtest, stark prägen. Vielleicht sind es gar nicht unbedingt alles deine Werte, wo du sagen würdest, das ist für mich erstrebenswert, so zu sein. Aber Ich glaube, es sind Werte, an denen keiner von uns vorbeikommt. Jeder von uns muss sich damit auseinandersetzen. Jeder von uns wird damit konfrontiert, wie er zum Beispiel sein Leben zusammenbastelt, ob er das von anderen sich einfach übernimmt oder ob er wirklich autonom ist und sich sein eigenes Gesetz sozusagen baut, ob er authentisch ist, das heißt, ob das stimmig ist, was er macht und so weiter. Also ich glaube, keiner von uns kommt an diesen Werten vorbei, also muss sich zumindest mit ihnen auseinandersetzen und am Schluss vielleicht sagen, ich möchte diesen Wert nicht annehmen, aber sie sind sehr, sehr prägend und sie waren es nicht immer, sie sind es noch gar nicht so lange. Also das fühlt sich für uns sehr selbstverständlich an, vor allem authentisch zu sein. Wer ist es nicht? Wer will es nicht sein? Ist aber laut seiner These erst seit den späten 60ern überhaupt so, dass sich das in der ganzen westlichen Welt durchgesetzt hat. Warum erzähle ich euch das? Ich habe euch das mitgebracht, weil wir euch damit konfrontieren möchten, dass ihr selbst euch überlegen sollt, wer ihr sein möchtet, von welchen Werten ihr euch anziehen lassen möchtet, von welchen Werten ihr nachstreben möchtet. Ich sehe bei uns in unserer, ich sag mal in unserer Gemeinde, Generation, was weiß ich, sehe ich eine ganz starke Mischung aus Autonomie, das heißt, ich will mir selbst, keiner soll mir reinreden, wie ich mir mein Leben zu führen habe, das will ich selbst bestimmen, aus Authentizität, es muss zu mir passen und stimmig sein und einem Streben nach Selbstverwirklichung. Also diese Thesen sehe ich oder diese Werte sehe ich ganz stark bei uns.
Das heißt, wir gehen hin von dieser Passivität, dass wir uns von dem einfach nur passiv prägen lassen und unsere Empfindung danach haben, hin zu einer Aktivität der eigenen Gestaltung. Wie will ich mit meinen Werten umgehen? Was will ich meine Werte sein lassen?
Genau.
Ist das richtig?
Das machen wir jetzt quasi. Also das bieten wir jetzt an, wir beide hier. Mhm. Ja. Ja, ist gut, ne? Also, ich glaube, dass wir uns selbst vielleicht ein bisschen besser verstehen können anhand von einem Beispiel, das ich euch mitgebracht habe. Und zwar der Film Der Club der Toten Dichter. Wie viele Menschen von euch haben den gesehen? Kurze. Okay, das sind relativ viele. Also Club der Toten Dichter, ein Klassiker mit Robin Williams, der als Lehrer arbeitet und seinen Schülern etwas einbläut. Und davon möchte ich euch erzählen. Und das, was er den Schülern einbläut, ist etwas, was eigentlich ziemlich nah dem Existenzialismus kommt. Man kann den Existenzialismus, der sehr wichtig ist für unsere Zeit, eigentlich am Beispiel von Club der Toten Dichter erklären. Also am Anfang steht das Geworfensein in die Welt. Jeder von uns wird in diese Welt geworfen, ohne gefragt zu sein. Da bist du einfach da. Und dann gibt es eine Phase, in der lernt man, man macht das einfach so. Hier, wenn du jetzt zu unserer Familie gehörst, Kind, man macht das so. Man singt nicht am Tisch, zum Beispiel, war bei uns. Sonst kriegt man eine Frau mit einer krummen Nase. Hat meine Oma immer gesagt. Also, man macht das hier so. Im Fall von... Du musst wahrscheinlich später mal deine Nase zeigen, Caro. Ja. Im Fall von Club der Toten Dichter haben wir es mit einem Studenten zu tun, der von seinen Eltern eingebläut bekommt, dass er Medizin studieren soll. Das macht man so und die Werte, die dahinter stehen, sind, sei gehorsam, mach das, was deine Eltern für dich sagen und damit wirst du den zweiten Wert Sicherheit manifestieren, weil das ist ein Job, der Sicherheit garantiert. Das macht man so. Irgendwann kommt dann, das nennen die so, das Vorauseilen zum Tode. Das heißt, in dem Fall kommt der Lehrer zu dem Studenten und erklärt ihnen, Jungs, irgendwann werdet ihr tot sein. Ist wirklich so. Und wenn ihr tot seid, dann frage ich euch, wie habt ihr gelebt? Was habt ihr hinterlassen? Was habt ihr gemacht aus eurem Leben? Und er empfiehlt ihnen Carpe Diem, das heißt, nutze den Tag. Und in diesem Moment, also das heißt, dass im Existenzialismus man eilt zum Tode voraus und merkt, es bin ja ich, der da irgendwann sterben wird und nicht die, die mir die Gesetze auferlegen. Also wenn auch ich sterbe, dann will ich entscheiden, wie ich mein Leben lebe. Das passiert bei diesem Studenten und der letzte Schritt ist dann zu sagen, nicht man macht das so, sondern ich mache das so. Das heißt, er entscheidet sich, Theater zu spielen. Für ihn ist Authentizität und Selbstverwirklichung wichtiger als Gehorsam und Sicherheit. Deswegen entscheidet er sich dafür. Das heißt, der Film Club der Toten Dichter ist ein leidenschaftliches Plädoyer für Authentizität, Autonomie und Selbstverwirklichung. Und er erzählt so diese Rahmengeschichte, die eigentlich als zentrales Motiv hat, Carpe Diem, nutze den Tag, weil irgendwann wirst du sterben. Also mach was draus. Und ich muss sagen, dass ich diese Werte, Authentizität, Autonomie, Selbstverwirklichung extrem schätze. Ich bin selbst zutiefst ein Kind dieser Zeit und schätze diese Werte unglaublich. Aber ich glaube auch, dass wir diese Werte auch überschätzen. Und hier verlasse ich die Ebene, dass ich nur beschreibe und versuche, ja, euch mit was herauszufordern, sozusagen, dass ich glaube, dass wir diese Werte auch überschätzen. Denn ich glaube, wir leben unser Leben auch als Christen so, als wäre Carpe Diem unsere Rahmengeschichte. Also als wäre es unsere Rahmengeschichte zu sagen, lebe den Tag, denn irgendwann bist du tot, also muss ich heute selbst bestimmen, was ich mache, also muss ich heute authentisch sein, also muss ich heute mich selbst verwirklichen. Ich kann all diesen Werten sehr viel abgewinnen. Aber ich glaube, dass auch diese Werte selbst, Autonomie, Authentizität und Selbstverwirklichung, etwas an sich haben, dass es kippen kann, dass sie selbst über uns herrschen können. Denn das Interessante daran ist ja, dass jeder von uns, behaupte ich einfach mal, in diesem Raum sich dazu aufgefordert fühlt, so zu leben, authentisch zu sein zum Beispiel. Und dass jeder wahrscheinlich sich so fühlt, dass das Leben vergeudet wäre, wenn man nicht authentisch leben würde. Das ist irgendwie ein bisschen paradox, dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns selbst bestimmen. Ich möchte, wie gesagt, nicht mehr hinter die Werte zurück, aber ich möchte sie in eine andere Rahmengeschichte einordnen. Ich möchte nicht in die Rahmengeschichte, ich bin irgendwann tot, also lebe ich, als wäre es die einzige Gelegenheit. Ich möchte es in eine andere Rahmengeschichte einordnen. Und die habe ich genannt Existenzialismus à la Club der Jesus-Nachfolger. Klingt ziemlich cheesy, aber ist die Parallele, seht ihr. Also, wir fangen bei dem anderen, haben wir angefangen mit dem Geworfensein in die Welt. Hier würde ich anfangen mit dem Gewolltsein in die Welt. Das heißt, wir sind nicht nur da reingeschmissen, sondern die christliche Geschichte erzählt, dass dann Gott ist, der uns in die Welt gewollt hat, jeden Einzelnen. Auch wir gehen durch, man macht das so. Von unseren Eltern, von Lehrern, von anderen Menschen, man macht das so. Und dann könnte man sagen, welcher Moment kommt dann? Das Vorauseilen zum Tode ist es im anderen Teil. Ich glaube, bei uns hat es auch ein bisschen was damit zu tun, in der christlichen Geschichte, dass die eigene Sterblichkeit irgendwie zu fühlen. Aber ich glaube, stärker ist da der Part des Zurückschauens zu Tod und Auferstehung. Und das möchte ich zum Schluss ganz kurz erklären. Das, was Paulus und Jesus verkündigt haben, also was sie von den Menschen gefordert haben und was sie ihnen angeboten haben, das haben sie alles in eine Rahmengeschichte hineingestellt. Das heißt, Paulus, wenn er sagt, Glaube, Hoffnung, Liebe, das sind eure Werte, orientiert euch an denen, dann sagt er das, weil er zurückschaut auf Jesus und sagt, dass Gott sich so sehr für die Menschheit interessiert, dass er auf diese Welt kommt, dann hier stirbt und den Tod, das große Nichts, irgendwie besiegt. Und damit ein neues Zeitalter angebrochen ist. Und Jesus und Paulus sagen, all das, was wir euch an Werten mitgeben, wie ihr leben sollt, das macht Sinn im Rahmen dieser Geschichte, dass Jesus auferstanden ist und dass damit ein neues Zeitalter angefangen hat. Das macht Sinn, dass alles, was Paulus den Gemeinden empfiehlt, das bedeutet, dass sie eigentlich feiern sollen, dass sie Teil des neuen Zeitalters sind und deswegen so leben sollen, wie es ihnen anbietet und wie er sie herausfordert dazu. Das heißt, im Zurückschauen zu Tod und Auferstehung können wir dann sagen, ich mache das so, ich mache das so. Welche Werte möchte ich leben? Das ist, glaube ich, die christliche Rahmengeschichte. Und in der christlichen Rahmengeschichte lassen sich Authentizität und auch Autonomie und Selbstverwirklichung einordnen, aber sie werden eben ergänzt und relativiert durch andere Werte, wie zum Beispiel Demut, demgegenüber, dass Gott als mein Schöpfer besser weiß, was gut für mich ist, als ich selbst weiß. Und sie werden eingeordnet und relativiert durch die Nächstenliebe, zu der wir herausgefordert sind. Das heißt, in der christlichen Geschichte, die ist größer als eben die andere Geschichte, die bei mir selbst aufhört. Und deswegen finde ich es so wichtig zu fragen, von welcher Rahmengeschichte ich mich prägen lasse, weil ich glaube, von da ausgehend wählen wir unsere Werte, von da ausgehend orientieren wir uns. Deswegen ist meine Frage an dich, was ist dir essentiell wichtig? Welcher Mensch möchtest du sein? Wer möchtest du sein? Wie möchtest du sein? Von welcher Rahmengeschichte möchtest du Teil sein?
Genau, das ist jetzt auf jeden Fall oder für mich eine Sache, wo ich sage, das ist eine ganz schöne Herausforderung, mal seine eigenen Werte zu hinterfragen, auf den Kopf stellen zu lassen, auch mit dem, in welcher Rahmengeschichte bewege ich mich denn? Bewege ich mich in der, von Marco, jetzt in der, wie hast du es so schön genannt, Jesus, Club der Jesus-Nachfolger.
Club der lebendigen Jesus.
Genau, aber diese Herausforderung anzunehmen, was das ist, glaube ich, nicht einfach, aber wie hilft mir das denn? Oder was habe ich denn davon, wenn ich jetzt sage, okay, ich fange an, meine eigenen Werte herauszuarbeiten und hinterfrage mich an der Stelle mal kritisch und lasse das eben zu, genau diese Fragestellung. Und ich bin der Meinung, dass dieses, oder wenn ich das zulasse, das zu hinterfragen, ich Selbstbewusstsein für mich selbst, also ich mir selbst darüber bewusst werde, wer ich bin, was ich tue und dann ein selbstbestimmtes, mündiges Verständnis von mir zu haben. Das heißt, ich verstehe mich und meine Motive besser. Ich kann meine Reaktion anhand meiner Prägung besser einordnen. Und dazu habe ich die These, Selbstverständnis fördert Empathiefähigkeit. Ist nochmal ein kleiner Ausflug zu sagen, okay, es ist natürlich schön, wenn ich mich selbst verstehe oder ein Stück weit besser verstehe, nicht vielleicht zu 100%. Aber was hat denn das noch für einen positiven Nebeneffekt? Ich bin stark der Meinung, dass Selbstverständnis eben auch es fördert, wie ich andere verstehe, wie ich mit anderen umgehe, wie ich auch einen liebevollen Umgang mit anderen praktizieren kann. Und da habe ich mal so einen Satz rausgearbeitet. Die Reflexion der eigenen Interpretation, also die eigene Prägung darin zu erkennen, entkoppelt diese von meiner Wahrnehmung und erlaubt eine objektivere Betrachtung des Ereignisses.
Oh.
Ich lese es nochmal vor und erläutere es auch gleich nochmal an diesem Schema, damit es nochmal vielleicht ein bisschen klarer wird, weil war jetzt schon relativ viel. Also, die Reflexion der eigenen Interpretation. Das heißt, was ich mache ist, ich nehme meine Interpretation und sage, okay, warum mache ich das? Wieso mache ich das? Wo waren wir jetzt? Die Reflexion der eigenen Interpretation, also die eigene Prägung darin zu erkennen, entkoppelt diese von meiner Wahrnehmung und erlaubt eine objektivere Betrachtung des Ereignisses. Das heißt, was das im Endeffekt bedeutet, ich fokussiere mich nicht mehr auf den Pfeil hier unten, wo ich sozusagen ein Opfer meiner Interpretation bin. Ich bin passiv, sondern ich werde aktiv und hinterfrage meine Gefühle auf Grundlage meiner Erkenntnis über meine Prägung, über meine Werte, über eben meine Identität. Und wenn ich das auseinanderdividiere, komme ich an den Schritt, dass ich dieser objektiven Wahrnehmung für mich besser herausfiltern kann. Ich bin nicht mehr ausschließlich von meiner Interpretation der Wahrnehmung geleitet. Ich habe das versucht, nochmal ein bisschen bildlich zu veranschaulichen oder bildlich deutlicher zu machen, um nochmal diese These: Selbstverständnis fördert Empathiefähigkeit, meine Betrachtung von mir hin zu anderen aufzuschlüsseln. Das heißt, ich nehme eine Situation wahr, ich bewege mich jetzt im Wahrnehmbereich. Dann habe ich dazu meine persönliche Geschichte, meine Interpretation, meine Identität, die das leitet. Und die bringt mich hin zu einer Empfindung, die dann eine Palme ist. Bei mir kommt immer eine Palme raus, egal was. Nein, Quatsch. Das ist von mir aus gedacht. Jetzt nehmen wir genau dieselbe Situation. Bei jemand anderem. Hier wissen wir nicht, außer wir kennen jetzt schon ziemlich gut, was genau ist seine Interpretation, wer ist er, was ist seine Identität, und am Ende kommt bei ihm ein Bild raus, wo die Welt untergeht. Wir haben eine Palme, bei ihm geht die Welt unter und wir denken uns, das kann überhaupt nicht passen, spinnt er denn? Und jetzt eben nicht den Stempel drauf zu drücken und zu sagen, das passt nicht, das macht keinen Sinn, spinnt er denn, sondern zuzulassen, zu fragen, was hat ihn geprägt, dass er an diesen Punkt kommt. Dieses Fragezeichen in der Gleichung, sich rauszupicken und zu überlegen, woher kommt das? Was hat ihn geprägt? Und wenn du dann auch nur eine Facette von dieser Gleichung dadurch aufgehen lassen kannst, hast du ein Stück weit Empathie praktiziert. Du hast versucht, dich in jemand anders reinzuversetzen. Und ich glaube, dass das uns allen auch im Umgang miteinander hilft. Das heißt, die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität hilft uns genauso auch im Umgang mit den Menschen um uns herum, mit den Menschen in der Gemeinde, am Arbeitsplatz und auch sonst, wenn wir unterwegs sind. Das heißt, Selbstverständnis fördert Empathiefähigkeit.
Jetzt haben wir ganz schön viel Content geliefert. Wollen wir nochmal zusammenfassen?
Ja, jetzt machen wir nochmal eine Zusammenfassung, okay?
Also, du darfst dich selbst, wir dürfen uns selbst erforschen.
Ne? Genau.
Haben wir rausgefunden. Dann, was hast du?
Dann hat uns das Experiment gezeigt, dass die Interpretation der Wahrnehmung individuell und unterschiedlich ist. Das heißt, jeder nimmt entsprechend unterschiedlich wahr auf Grundlage seiner Prägung.
Von diesem Interpretationsapparat da oben drin.
Genau. Okay.
Und wir bekommen ein Gefühl dafür, wer wir selbst sind, wenn wir herausfinden, was für uns essentiell wichtig ist. Und dann dürfen wir uns sogar irgendwie dazu verhalten und uns überlegen, welcher Mensch möchten wir sein. Und dafür ist eine entscheidende Frage, welche Rahmengeschichte glauben wir oder gehören wir an?
Genau. Und jetzt das, was ich eben nochmal gesagt habe, auch so ein Stück weit, was hilft es mir, was hilft es auch meinem Umfeld? Eben genau, dass diese Auseinandersetzung mit mir und meiner Geschichte, meiner Identität und was lasse ich zu, dass es mich prägt, eben auch mein Verständnis von anderen prägt, mein Fremdverständnis prägt und dadurch ich Empathie für andere empfinden kann oder das gefördert wird.
Ist gut. Lassen wir so.
Das lassen wir so.
Okay. Wir möchten euch am Schluss selbst ein bisschen Zeit noch geben, zu verdauen, zu gucken, wo in dem Bild, das wir gezeichnet haben, gerade euer Ansatzpunkt ist. Ihr dürft dazu gerne mal in dieses Heft auch noch reinschauen. Das Heft ist generell dafür da, dass wir Reflexionsübungen zu den Themen dazu packen. Das heißt, da sind jetzt verschiedene Übungen auch zum Thema Werte, wo du dir selbst einfach mal Gedanken darüber machen kannst. Das wird jetzt nicht genug Zeit sein, die komplett zu machen, aber du darfst dieses Heftchen gerne mit nach Hause nehmen. Wenn du nächste Woche wiederkommst, bring es auch bitte wieder mit, weil so viele Kopien habe ich nicht gemacht, dass ich jede Woche neu austeile. Aber jetzt einfach mal noch ein bisschen Zeit, das sacken zu lassen, und dann schließen wir den Gottesdienst gemeinsam ab.